Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Und zwar sind wir heute dran an Lukas 17 ab Vers 1. Wir sind also gerade am Schluss angekommen von dem Teil A3 im Lukas-Evangelium. Für die, die heute zum ersten Mal da sind, ganz kurz erklärt, das Lukas-Evangelium zerfällt in zwei Teile, Teil A, Teil B. Teil A hat das Thema, der Mensch Jesus Christus kommt in diese Welt. Und dann Teil B, der Mensch Jesus Christus geht aus dieser Welt zurück in die Herrlichkeit. Und dieser zweite Teil beginnt in Kapitel 9, wo der Herr Jesus sein Angesicht festmacht, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden. Und dann wird der ganze zweite Teil so erläutert und beschrieben, der Herr Jesus ist ständig auf einer Reise, die als Endziel hat Jerusalem, um dort zu leiden und dann in die Herrlichkeit zu gehen. Jeder dieser zwei Teile ist eingeteilt in 5 Abschnitte. Jetzt sind wir eben bei A3 von 5 Abschnitten. Und jeder Teil hat in der Mitte eine Spiegelachse, sodass die Abschnitte in einem Teil sich spiegeln. Sie sind also alle symmetrisch aufgebaut. Und das hilft für die Auslegung, weil die Abschnitte, die sich gegenseitig spiegeln, die erläutern einander. Also wirklich das Prinzip, die Bibel legt die Bibel aus, können wir mit dieser Struktur ganz wunderbar umsetzen und praktizieren. Jetzt kommen wir also zu Kapitel 17, ab Vers 1. Darf ich bitten, uns vorzulesen, und zwar zunächst mal nur bis Vers 10.
Er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigte und 7-mal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzele dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen. Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.
Ja, vielen Dank. Also wir sind hier in unserem Teil, der aus 4 Abschnitten besteht, sind wir da in der letzten Kolonne, im 4. Abschnitt. Und zwar ist es so, dass jeder Abschnitt in 3 Absätze geteilt ist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt sind wir also hier bei der 4. Kolonne, bei dem 2. Abschnitt, wo der Herr sagt, es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Wir haben letztes Mal ganz ausführlich uns mit dem Jenseits beschäftigt, anhand dieser Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Das war dieser Abschnitt da. Und das ist sehr eindrücklich, wie eben dieser Teil sich spiegelt mit dieser ersten Kolonne. Wir hatten in Kapitel 13, 22 und folgende gesehen, der Jesus spricht darüber, wenn einmal die Türe der Gnade zu sein wird, dann werden Menschen hinausgeworfen sein und sie werden Abraham im Reich Gottes sehen. Nun, in der Geschichte von dem reichen Mann und dem Lazarus sehen wir, der reiche Mann ist im Hades, am Ort der Verlorenen, und er sieht von dort aus Abraham. Also ganz krass, diese Parallele. Und in der Geschichte da über die Tür der Endzeit, der Gnadenzeit, die in der Endzeit zugeht, wird gesagt, die Tür wird verschlossen werden. Und da wird in der Geschichte gesagt, zwischen den Geretteten im Paradies, im Schoß Abrahams, und den Verlorenen ist eine Kluft befestigt, die unüberbrücklich ist. Und hier rufen die Menschen vor der verschlossenen Gnadentür, Herr, tu uns auf! Und die Antwort kommt, nein. Es gibt ein zu spät. Und da haben wir gesehen, der reiche Mann im Hades sagt, sende Lazarus! Und Abraham sagt, nein. Und dann, im nächsten Abschnitt, da sagt der Herr, es geht nicht an, dass, es ist also unmöglich, dass nicht eben Propheten außerhalb von Jerusalem umgebracht werden. Das muss so sein. Und darum muss der Herr, er wird nicht, wie Leute meinten, in Galiläa von Herodes Antipas umgebracht werden. Nein, er muss nach Jerusalem gehen und dort leiden. Es ist so, in Jerusalem werden die Propheten verworfen und dort müssen sie leiden. Es geht nicht anders. Und hier kommen wir heute zu dem Abschnitt, wo der Herr Jesus sagt, es ist unmöglich. Es geht nicht an, dass es keine Ärgernisse gäbe. Es muss so sein im Ratschluss Gottes. So wie Propheten in Jerusalem verworfen werden, ist es auch so, dass Verführung kommt. Und dann in dem nächsten Abschnitt sagt der Herr, er wurde gewarnt, Herodes Antipas wolle ihn umbringen. Und dann sagt er, sack diesem Fuchs und gibt ihm eine Ermahnung mit. Ja? Und heute kommen wir dazu, wenn dein Bruder sündigt, so verweise es ihm. Genauso wie der Herr diesen Herodes ermahnt hat, sollen wir den Bruder, der sündigt, zurechtweisen. Und dann kommt diese Geschichte mit dem wassersüchtigen Menschen. Und dort wird klar gemacht, dass Rettung eines Menschen über dem Zeremonialgesetz steht. Es hat Vorrang. Und dann heißt es eben sogleich. Und der Herr heilt diesen Menschen. Und hier ist er dann parallel mit diesem Abschnitt, den wir noch anschauen werden, dass der Dienst wichtiger ist für den Herrn als die persönlichen Interessen und die persönliche Ruhe. Und auch dort haben wir das Wort sogleich. Das Schlüsselwort sogleich. Ich habe noch etwas vergessen. Hier, C. Der Jesus sagt zu Jerusalem, zu denen, die ihn ablehnen, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Und ihr habt nicht gewollt. Und da geht es darum, wie oft soll man jemandem vergeben? Siebenmal. Sieht man, wie das alles so wunderbar von dem Heiligen Geist konstruiert ist. Und das ist nicht nur im Lukas-Evangelium so. Das Matthäus-Evangelium ist auch so aufgebaut. Markus auch. Und auch in Johannes sehen wir solche Strukturen. Und dann zwischendrin, diese Abschnitte, die spiegeln sich auch, da hatten wir ab Kapitel 14, Vers 7 bis 24 drei Gleichnisse. Und die spiegeln sich mit dem nächsten Abschnitt ab 15,3, wo wir auch drei Gleichnisse hatten. Und diese Gleichnisse sind so aufgebaut, das erste hat ganz besonders Bezug auf Gott, den Sohn. Das zweite auf Gott, den Heiligen Geist. Und das dritte auf Gott, den Vater. Da sehen wir ganz besonders da bei dem Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Wer geht es suchen? Der gute Hirte, das ist der Sohn. Dann wird die verlorene Drachme gefunden mit der Lampe, ein Bild des Heiligen Geistes, der die Welt überführt von Sünde. Und dann das Gleichnis vom Vater, der den verlorenen Sohn wieder aufnimmt. Und dann geht es hier in dem Abschnitt geht es um das Thema Berechnung. Wenn jemand einen Turm baut, muss er zuerst berechnen, ob er die Kosten wirklich aufbringen kann. Und in diesem Abschnitt ist es gegangen um den ungerechten Verwalter, der dann, als er wusste, jetzt werde ich entlassen, musste er sich überlegen, wie wir gesehen haben, wie man nun weise mit dem Geld umgeht, dass es ihm für später was nützt. Berechnung. Und am Schluss, im dritten Absatz von Kolonne 2, da kritisieren die Pharisäer den Herrn Jesus. Und hier am Schluss hatten die Pharisäer ihn verhöhnt. Also wirklich perfekt aufgebaut, aber das hilft uns auch jetzt wieder, das so in Beziehung zu setzen. Es geht nicht an dort und es ist unmöglich, dass keine Ärgernisse kommen. Das heißt, Gott ist niemals der Urheber des Bösen. Aber in seinem Ratschluss hat er so beschlossen, dass Versuchungen, Verführungen sein dürfen in dieser gefallenen Welt. Er verhindert sie nicht. Also es ist unmöglich, dass es keine Ärgernisse gäbe. Übrigens, das Wort Ärgernis, kann jemand das erklären, was damit gemeint ist? Das deutsche Ärgernis ist nicht so klar. Anstoß, in welchem Sinn? Ist korrekt, es ist genau das. Das griechische Wort meint einen Anstoß, in welchem Sinn? Oder wer hilft? Das griechische Wort meint ursprünglich ein Fallholz, also eine Falle mit einem Holz, dass jemand da hineintappt und dann stürzt. Und dann hat es die Bedeutung von jeder Art von Falle. Also ein Anstoß wäre also ein Stein, der im Weg ist und man stürzt darüber hinweg oder irgendeine Falle. Das ist korrekt. Also es kommt Verführung, die Menschen zu Fall bringt. Aber der Herr sagt, wehe dem, durch den sie kommen. Da sehen wir, der Mensch ist verantwortlich. Es ist nicht einfach Gott, der Urheber wäre von allem, was geschieht. Gott lässt es zu, aber er wird die schuldigen Menschen zur Verantwortung ziehen. Und das Gericht über einen solchen Verführer ist... Wie? Mühlstein, also dass man garantiert nicht mehr schwimmen kann, sondern ertrinkt. Das ist eines der ganz wenigen harten Worte des Herrn Jesus in den Evangelien. Aber das zeigt, wie scharf er verurteilt, wenn Menschen irregeleitet werden. Und da sehen wir auch, wie schlimm Irrlehre ist, durch die Menschen verführt werden. Wir können ganz kurz als Parallele aufschlagen. Es gäbe verschiedene Abschnitte, die da zupassen. Apostelgeschichte 20, da sagt der Paulus im Blick auf die Gemeinde in Ephesus, er spricht zu den Ältesten dort. Apostelgeschichte 20, liest du, Sascha, Vers 28. Bis 30.
So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft.
Und jetzt ist interessant, jetzt könnte man denken, ja gut, das muss alles so sein, da kann man nichts dafür, es muss so kommen. Aber Paulus sagt nicht, wir müssen jetzt fatalistisch sein, sondern was sagt er in Vers 31? Lies noch ein bisschen weiter.
Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen.
Vers 32 noch.
Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten.
Jawohl. Also eindringlich hat er sie jahrelang eben unterwiesen und unter Tränen ermahnt. In Ephesus hat er jahrelang in der Schule des Tyrannus jeden Tag Bibelunterricht gegeben. Und darum sagt er dann in Vers 32, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Also das Wort Gottes, das kann uns bewahren und beschützen, auch wenn die Gefahren kommen mit falschen Lehren. Aber eben, das muss nicht einfach hingenommen werden, sondern er sagt, wacht und denkt daran. Ja, und dann sagt er das ganz speziell in Bezug auf die Kleinen. Also, es wäre besser, ein Mühlstein würde an seinen Hals gelegt werden, er würde ertränkt werden im Meer, als dass er einem dieser Kleinen Anstoß gebe. Was ist gemeint mit den Kleinen? Frisch bekehrte Kinder im Glauben und, oder was sagst du? Ja.
Frisch bekehrte Kinder.
Beides. Frisch bekehrte und auch Kinder. Es gibt eine Parallelstelle in Matthäus 18. Dort geht es ganz speziell um kleine Kinder. Aber es ist so, hier haben wir das Wort kleine Kinder nicht, sondern einfach das Wort kleine. Und das Wort im Griechischen kann verwendet werden eben für kleine Kinder oder auch für Menschen, die in ihrer Stellung unter den Menschen, in der Gesellschaft niedrig sind. Also auch, eben sagen wir jetzt, solche, die am Anfang stehen, schwach sind, solche, die eben keine Führer sind, das sind die Kleinen. Also das Wort ist sehr weit gefasst und der Herr sagt, wehe, wenn man solchen eben ein Fallstrick ist, dass sie zu Fall kommen. Dann gilt dieses harte, sehr, sehr harte Urteil für sie. Und dann kommt gleich der nächste Abschnitt mit der Mahnung, habt Acht auf euch selbst. Nicht wahr? Wir haben gerade gelesen in Apostelgeschichte 20, Paulus sagt den Ältesten, sie sollen Acht haben auf die Herde, wo sie gesetzt sind als Hirten. Aber hier heißt es, habt Acht auf euch selbst. Das Erste, was man muss, ist nicht Acht haben auf die anderen, sondern Acht haben auf sich selber. Wir können dazu aufschlagen, 1. Timotheus 4, Vers 16, wo Paulus gerade diesem jüngeren Bruder Timotheus das ans Herz legt. Erste Timotheus 4. Kannst du vielleicht lesen, ja, von Vers 15.
Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören.
Jawohl. Also hier sagt er, er müsse darauf achten, ganz genau, was der Apostel Paulus ihm vorher gesagt hat. Und er sagt ihm ganz grundlegende Dinge zur Lehre. Und dann sagt er eben, bedenke dies sorgfältig. Du musst über das ganz sorgfältig und genau nachdenken. Nicht einfach so ein bisschen ungefähr. Und das soll dann dazu führen, damit er Fortschritte macht und dass man diese Fortschritte in seinem geistlichen Leben auch sehen kann. Und dann kommt die Ermahnung, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also man muss auf sich selber achten, wo stehe ich, sich auch immer wieder selber prüfen, in welche Richtung entwickle ich mich, eine Richtung, die vielleicht eben nicht so gut ist. Und man muss auch achten auf die Lehre. dass er da eben nicht abweicht. Und darum wird dann hinzugefügt, beharre in diesen Dingen. Du musst ganz klar darauf fest bestehen, so ist es und nicht anders. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man auf sich selbst und auf seinen geistlichen Zustand sehr aufmerksam achtet. Ist ja so, als Pianist, das ist ja so, das hat Rubinstein so gesagt, wenn er einen Tag nicht übt, das merkt das Publikum nicht. Aber er sagte von seinen ganz engsten Leuten, die merken sowas. Ja, und so ist es auch eben, und selber merkt man das noch viel besser, wo irgendetwas nicht mehr ganz läuft. Bevor es die anderen merken, ja? Und so ist es auch im geistlichen Leben. Man kann, wenn man wirklich ehrlich sich selber gegenüber ist, kann man als Erster erkennen, oh, da ist etwas, schon meine Gedankenwelt entwickelt sich etwas in eine falsche Richtung. Und da müssen wir auf uns selber Acht haben. Und so sagt der Herr das hier, Lukas 17, Vers 3, habt Acht auf euch selbst. Und jetzt geht es um das Thema Vergebung. Wenn ein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Frage: Und wenn er es nicht bereut, was machen wir dann? Aber hier steht doch, wenn er es bereut, so vergib ihm. Also ich habe das schon gehört, was gesagt wurde. Es ist nicht richtig, wenn man vergibt, solange einer nicht einsichtig geworden ist. Aber du würdest sagen, auch vergeben. Aufgrund wovon würdest du das sagen? Matthäus 6, schlagen wir es auf. Matthäus 6, Vers 12. Der Herr stellt das Gebet unser Vater vor, ab Vers 9. Liest du, Sascha, Vers 12.
Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.
Ja, also eine Selbstverständlichkeit. Wir vergeben unseren Schuldnern. Ohne Bedingung, falls sie es einsehen, machen wir das natürlich schon, ja? Nein? Wir vergeben unseren Schuldnern. Noch eine Stelle, Markus 11. Da geht es im Zusammenhang ums Gebet. Und da wird gleich deutlich, dass fehlende Vergebungsbereitschaft ist ein Hindernis für erhörliches Gebet. Es gibt eine ganze Serie von Punkten, die das Wort Gottes ausdrücklich erwähnt, was hindert Gebetserhörung. Und das ist ein Punkt. Keine Vergebungsbereitschaft. Liest du, Sascha, Markus 11, Vers 24 und 25.
Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben.
Und was bedeutet das, wenn der Vater nicht vergibt? Wie wirkt sich das aus? Ist die Schuld noch da? Aber wie wirkt sich das aus? Der Vater vergibt nicht. Ja, das ist der Punkt. Dann kann man die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn nicht wirklich erleben. Es gibt einen Bruch. Da ist etwas zwischendrin. Und jetzt, wie sollen wir aber erklären? In Lukas 17 steht wirklich, wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wir haben gesehen, Markus 11, Matthäus 6, automatisch vergeben. Gemeindezucht, also in der Gemeindezucht, das wäre nochmals was anderes. Nicht wahr? Zum Beispiel in 1. Korinther 5, da war jemand, der Unzucht begangen hat in der Gemeinde Korinth, der musste dann von der Gemeinde ausgeschlossen werden und er kam zur Umkehr. Und dann waren die Korinther plötzlich zu hart. Zuerst waren sie zu lasch, die wollten ihn gar nicht ausschließen. Da musste Paulus ihnen sagen, ihr müsst ihn ausschließen. Aber dann im zweiten Brief sieht man, der Mann kam zur Einsicht, zur Umkehr, und jetzt waren sie zu hart und wollten ihn nicht aufnehmen. Und dann sagt Paulus in 2. Korinther 2, dass sie ihm jetzt viel mehr vergeben sollen. Und diese Vergebung der Gemeinde bedeutet, dass sie, genauso wie sie erklärt haben, dieser Mensch ist ausgeschlossen, diese Schuld ist auf ihm, nehmen sie ihn wieder in die Gemeinde, in die Gemeinschaft auf und erklären auch, dass die Sache so mit der Gemeinde bereinigt ist. In diesem Sinn vergibt die Gemeinde. Aber hier geht es jetzt gar nicht um Gemeindezucht, sondern ganz allgemein, auch im persönlichen Umgang, wenn dein Bruder sündigt, verweise es, ja, geht es gar, also da geht es gar nicht um die Gemeindezucht, sondern ganz allgemein. Aber eben hier wird doch gesagt, wenn er es bereut, so vergib ihm. Matthäus 6, Markus 11, wir sollen sofort im Herzen vergeben. Das sind zwei verschiedene Arten von Vergebung. Und das kennen wir auch als Gläubige. Die erste Art von Vergebung, die finden wir in Kolosser 2. Können wir das aufschlagen? Das ist die grundsätzliche Vergebung, wenn ein Mensch sich bekehrt, seine Schuld Gott bekennt und das Opfer, das an Jesus im Glauben annimmt. Dann gilt für jemanden, der von Herzen umgekehrt ist, Kolosser 2, Vers 13.
Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete.
Jawohl. Der Schuldbrief, der uns anklagte, so wie im alten Rom, ein Krimineller war im Knast und an seiner Knasttüre war der Schuldbrief, der genau sagt, was der Grund ist, warum der hier angekerkert ist. Und nun, wenn jemand die Strafe abgesessen hat, die Sache ist gesühnt, dann konnte der Schuldbrief ausgelöscht oder zerrissen werden. Hier jetzt ausgelöscht, also dass die Schrift weggemacht wird, ist hier gemeint. Und zwar, indem der Schuldbrief ans Kreuz genagelt worden ist. Und hier wird gesagt von Gott, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und das ist ein Aorist im Griechischen. Die Zeitform im Griechischen, Aorist genannt, bezeichnet eine Handlung in der Vergangenheit, die abgeschlossen ist. Also als Punkt. Nicht etwas, das fortdauernd ist, er ist dauernd am Vergeben, sondern er hat vergeben. Und zwar, was hat er vergeben?
Alle Vergehungen.
Alle. Alle Vergehungen. Nicht nur fast alle. In einem amerikanischen Gerichtsfall musste definiert werden, was bedeutet in diesem Zusammenhang das Wort alles. Und da haben die Richter so definiert. The word all includes everything, but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Und hier ist es auch so, wenn jemand sich fragt, ich habe an Jesus Christus geglaubt, ich habe sein Opfer in Anspruch genommen, welche Sünden sind mir vergeben?
Alle?
Ja, aber alle bis zu meiner Bekehrung.
Ja, sicher.
Ja, und alle bis heute. Jetzt seit meiner Bekehrung bis heute.
Ja.
Und was ist mit der Zukunft?
Auch.
Ja, weil Jesus Christus hat am Kreuz, bevor wir eine Sünde getan hatten, wir haben ja gar noch nicht existiert, hat er sie vorwegnehmend gesühnt. Und mit der Bekehrung hat Gott uns, beziehungsweise wir haben uns identifiziert mit dem Herrn Jesus. Und darum wird sein Opfer vollständig uns zugerechnet. Und zwar im Blick auf das ganze Leben. Und da merkt man, ganz viele Leute könnte man jetzt von Depressionen heilen. Nicht alle Depressionen haben mit diesem Problem von Schuld zu tun, aber viele Formen von Depressionen bei Gläubigen haben damit zu tun, dass sie irgendwie Angst haben und vielleicht doch und wer weiß und in der Zukunft und ich könnte vielleicht doch verloren gehen und so weiter und so fort. Die könnte man wirklich zur Ruhe bringen, indem man das erklärt. Alles vergeben. Aber jetzt kommt 1. Johannes 1 dazu. In 1. Johannes 1 kannst du lesen, Vers 7, Sascha.
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Jawohl. Was ist jetzt das für eine Zeitform? Reinigt uns von aller Sünde. Wie? Noch lauter. Kontinuierlich. Es ist... Was hast du gesagt? Ja, kontinuierlich, auf Deutsch immer wieder. Und was hast du noch gesagt? Durativ. Ja, also ihr erklärt alles, was im Griechen steht, gar nicht, was im Deutschen steht. Auf Deutsch ist es einfach ein Präsens, ja? Genau. Auf Griechisch auch, aber das Präsens im Griechischen ist eben nicht einfach das Gleiche wie im Deutschen, sondern bedeutet allerdings etwas in der Gegenwart, das aber eben fortdauernd ist. Also der Sinn ist hier, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns immer wieder von aller Sünde. Und jetzt müssen wir dazu lesen aus den Vers 9.
Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Das sind jetzt alles, die Verben hier sind auch, ja, auf Deutsch. Präsens. Und das bedeutet im Griechischen Durativ. Also der Sinn ist der, wenn man das umschreibend übersetzen würde, aber das ist dann unnatürlich, aber das muss man manchmal tun, um zu merken, was gemeint ist. Wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja, aber wieso sollte Gott uns immer wieder vergeben, wenn ja alles vergeben ist? Das ist eben die zweite Art von Vergebung. Es gibt die grundsätzliche Vergebung und das bedeutet durch die Bekehrung, und ich muss immer betonen, die echte Bekehrung, es gibt auch Scheinbekehrungen, durch die echte Bekehrung ist jemand in seiner Stellung vor Gott so, dass alles geordnet ist. Wie es heißt in Hebräer 10, er hat auf immer da vollkommen gemacht. Auch abgeschlossen. Vollkommen gemacht. Vor Gott in der Stellung ist er vollkommen. Denn wenn man alle Schuld in meinem Leben von mir wegnimmt, was bleibt noch übrig? Ich wage es gar nicht zu sagen. Aber es ist so. Dann ist ein Gerechter. Darum sagt Römer 5, dass wir durch den Glauben eben versetzt worden sind von der Stellung von Sündern in die Stellung von Gerechten. Ja, aber was ist jetzt mit dem praktischen Leben? Zwischendurch noch eine Frage nach hinten.
Heißt bekennen, dass man Gott wieder sagt, bitte vergib mir oder danke, dass du mir vergeben hast?
Ja, bekennen heißt, dass man die Sünde bekennt, sagt, worin man gesündigt hat. Das entspricht übrigens alttestamentlich 3. Mose 5, Schuldopfer. Und dort heißt es, das Schuldige, der das Opfer bringt, so bekenne er, worin er gesündigt hat. Also man musste nicht nur ein Opfer bringen, sondern musste ganz konkret die Schuld benennen. Und bekennen heißt wirklich, dass wir die Schuld benennen. Und das ist übrigens auch noch etwas Wichtiges uns selber gegenüber. Nicht nur Gott gegenüber. Man spricht gerne von Fehlern, anstatt von Sünden. Und es gibt noch viele weitere sprachliche Tricks, wie man etwas eben abschwächen kann. Ja? Aber wenn man wirklich die Ausdrücke verwendet, die das Wort Gottes verwendet, dann zeigen wir auch, dass wir wirklich das Böse der der Sünde anerkennen, das Gott sagen. Und dann heißt es einfach, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Jetzt deine Frage, kommt aber gleich trotzdem noch dazu. Müssen wir beim Bekennen auch noch bitten um Vergebung oder einfach sagen, danke für die Vergebung? Wie? Ja, beides. Du findest in der Bibel Stellen, gerade in den Psalmen, wo gebetet wird, vergib unsere Vergehungen. Dann gibt es allerdings Ausleger, die haben gesagt, ja, im Alten Testament. Aber seit das Werk Christi vollendet ist, müsse man nicht mehr um Vergebung bitten. Ja? Aber, falsch geraten, in den Psalmen kann man klar zeigen, gerade da, wo gebetet wird, vergib die Sünde, geht es um den, prophetisch um den gläubigen Überrest aus Israel, der nach der Entrückung zum Glauben kommen wird und so durch den Heiligen Geist beten wird. Also, auch nach dem Werk Christi. Aber es geht eben darum, es ist dann nicht, vergib meine Sünde in dem grundsätzlichen Sinn von Kolosser 2, sondern in dem Sinn, mach das weg, was eine Barriere ist zwischen mir und dir, Vater. Oder Herr Jesus. Das ist der Punkt. Also Vergebung bedeutet eben hier, die immer wieder geschieht, bedeutet, dass das, was trennt, weggetan wird. Und so ist das eben, wenn jemand gegen uns sündigt. Wir vergeben im Herzen. Aber die Beziehung ist belastet. Die ist belastet. Und wie ist das? So viel lernt man beim Kindererziehen. Wenn Kinder richtig blöd tun, frech, ja. Und was macht man als Eltern? Ja, im Herzen vergibt man. Sofort. Aber jetzt, nachdem das so war, jetzt plötzlich miteinander ein schönes Spiel machen und lustige Späße machen, das wäre völlig verdreht. Dann bekommt das Kind den Eindruck, war alles nicht so schlimm, was vorhin war. Nein. Dann ist etwas blockiert in der Beziehung zu den Eltern. Aber nebenbei gesagt, das Kind bleibt eben noch ein Kind. Es kann übrigens machen, was es will. Es wird die Stellung als Kind nicht verlieren. Ja? Aber die Beziehung, die ist belastet, je nachdem, was war. Das kann bei größeren Kindern noch schlimmer werden, ja? Als nur gerade ein bisschen belastet. Aber es sind immer noch Kinder. Im Herzen vergibt man. Aber wenn das Kind einsichtig wird und das auch bekennt, dann kann man es wirklich... Da geht der Schleier weg. Das ist der Punkt. Und so ist das auch. Wir haben diese grundsätzliche Vergebung von Gott, aber wenn wir Sünde in unser Leben hineinlassen und nicht ordnen vor Gott, im Sinn von 1. Johannes 1, Vers 9, dann ist ein Schleier da, der ist die Gemeinschaft belastet, bis im Extremfall sogar gar nicht mehr da. Ja?
Ich meine, weil es gibt immer mehr auch Christen, die sagen, wenn wir jetzt bitten um Vergebung, dann tun wir so, als wäre das eben das Werk nicht vollendet. Und wir würden das Werk Christi klein machen.
Eben.
Und dann einfach dadurch, dass man einfach schon dankt für die Vergebung, dass man das wie schon vorwegnimmt. So, oder?
Ja, also eben so wird dann argumentiert, wenn man bittet als Gläubiger, als Kind Gottes, vergib mir, dann behaupten eben gewisse Leute, ja, das würde das Werk Christi schmälern, weil er ja alles gut gemacht hat. Nein, eben gerade nicht, weil wir daran glauben, dass der Herr Jesus grundsätzlich alles vergeben hat, Kolosser 2, aber wir glauben, dass Sünde konkret im Leben die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn stört. Und der Heilige Geist wird betrübt, Epheser 4, Vers 30. Und erst durch das Bekennen und diese Art von Vergebung wird die Gemeinschaft wiederhergestellt. Und wenn ein Kind Gottes betet, vergib mir, dann ist es in dem Sinn, vergib mir so, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Das sind keine Wortspielereien. Man muss einfach genau erklären, was gemeint ist. Und dann dann geht das auf und macht alles Sinn. Und so ist also Lukas 17 zu verstehen, wenn er zurückkehrt, so vergib ihm, das ist die wiederherstellende Gemeinschaft, die durch diese Vergebung möglich wird. Ja, Carlo?
Herr Paul, wie ist es denn mit dem Bußtun? Das ist ja immer wieder so etwas, was man hört, man soll Bußtun. Ist Bußtun eine einmalige Sache, die man einmal macht, oder soll man innerhalb von der Vergebung auch von Gott Bußtun, wenn man etwas falsch macht?
Das Wort Buße tun.
Also viele tun ja das ganz fest. Viele Ausleger sagen, ja, wenn kein Buß da ist, dann gibt es auch keine wirkliche Veränderung. Aber wie ist das, wenn man schon Christ ist, müssen wir dann auch immer wieder Buß tun?
Also, die Bekehrung besteht darin, dass man Buße tut. Ja? Und jetzt eine Frage ist, als Bekehrter muss man da immer wieder Buße tun. Nun, das Wort Buße tun im Neuen Testament, Metanoeo, was heißt das genau? Das wissen verschiedene.
Sinnesänderung.
Ja, Sinnesänderung.
Umkehr.
Sinneswandel.
Umkehr.
Ja, also innerliche Umkehr.
Im Sinne von Sprüche 28, 13.
Genau. Wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Das meinst du. Und also Buße tun heißt einfach bereuen im Denken, umdenken. Das heißt, das, was ich vorhin als richtig angesehen habe, als falsch anschauen. Und das müssen wir als Gläubige ständig. Nicht wahr? Wir müssen ständig eben umkehren, wenn wir merken, wir sind vom Wort Gottes abgewichen. Ja? Und der Thronwagen Gottes in Hesekiel 1, der hat doch Räder in alle Richtungen. Aber von dem Thronwagen Gottes heißt es, er fährt immer geradeaus. Er muss nie sich wenden, nie drehen. Aber er kann in alle Richtungen, kann er sich bewegen. Und das drückt aus, Gott muss nie etwas bereuen, was er getan hat. Er muss nie eben Buße tun, umdenken. Aber wir müssen das ständig. Und wie war das mit dem Comeback damals von Edith Piaf in den 1960er Jahren? Sie war Kennzeichen von Drogensucht und so weiter. Und dann kam das große Comeback. Die Eltern und uns, die meisten kennen das noch, als sie gesungen hat. Rien de rien, non, je ne regrette rien. Ja, also nichts, nichts bereue ich. Wir Menschen müssen ständig bereuen, wo wir falsche Wege gegangen sind. Nur Gott kann das sagen, dass er nichts zu bereuen hat. Und so ist das Wort Metanoeo anwendbar auf die Bekehrung, aber auch auf jede Art von Umkehr im Leben des Gläubigen. Ja?
Nochmal zum Bitten, vergeben.
Ja.
Apostelgeschichte 8, Vers 22.
Jawohl. Apostelgeschichte 8, Vers 22. Ja, genau. Also das ist ein Schriftbeweis. Petrus sagt diesem Scheinbekehrten Simon, aber wichtig festzuhalten, das ist nach dem Kreuz von Golgatha. Liest du, Simon, Sascha, über Simon?
So tue nun,
wie das Gehirn funktioniert, ja?
Ja. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag.
Ja. Also, er muss quasi bitten um Vergebung. Und das nach Golgatha. Danke.
Aber, Moment mal schnell. Das ist ja alles richtig. Aber dann gibt es eben solche Schlaue, die sagen, ja, das steht in der Apostelgeschichte, aber nicht in den Lehrbriefen. In den Lehrbriefen werden wir nicht aufgerufen, Buß zu tun. Oder dann sagt man zum Beispiel auch, der Simon ist der wirklich gläubig gewesen. Also hat er wirklich noch mal Buß tun müssen.
Ja, also Buße tun ist klar. Der Simon war nicht bekehrt. Das war ein Scheinbekehrter, das habe ich ja gesagt. Aber er musste quasi um Vergebung bitten. Aber es ging nur um das Grundprinzip. Wenn jemand sagt, seit dem Kreuz von Golgatha müsste man nicht mehr um Vergebung bitten, ist das ein Beleg. Und dann eben auch in den Psalmen sehen wir, wie der Überrest Israels in der Zukunft um Vergebung bitten wird. Also ist Bitte um Vergebung möglich auch nach Golgatha. Mehr sagen wir gar nicht. Gut, dann gehen wir zurück zu Lukas 17. Und der Herr zeigt dann eben, dass man aber eben so bereit sein soll zum Vergeben, auch wenn sich die Vergehung wiederholt. Und darum sagt er 7-mal. Und wenn er zurückkommt, wieder die Möglichkeit geben für einen Neuanfang. Ja, das ist Epheser, korrekt? Ich muss mir den Livestream wiederholen. Also jemand hat gefragt, steht nicht irgendwo, wir sollen so vergeben, wie Gott in Christus uns vergeben hat. Und schon wird das gemeldet. Epheser 4, Vers 32, liest du, Sascha?
Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Jawohl. Also, das unterstreicht einfach, was wir hier haben. Vergib ihm, und zwar eben nicht so, dass man sagt, jetzt ist das schon so oft geschehen, jetzt ist Schluss. Ja? Also auch da gibt der Herr nicht eine Begrenzung, dass wir vergeben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, Vers 5. Die Apostel bitten um Mehrung des Glaubens. Fällt auf, wie die Jünger genannt werden. Hier, Lukas 17, Vers 5. Die Apostel. Normalerweise spricht Lukas über die Jünger, aber Apostel, das finden wir nur in Kapitel 6, wo der Herr die 12 auserwählt hat und ihnen den Titel Apostel gegeben hat. Dann einmal in Kapitel 9 und 11 und dann hier. Und wieder in Lukas 22 beim letzten Passa, wo der Herr mit den 12 Aposteln versammelt war. Also irgendwie muss es eine Bedeutung haben, dass Lukas hier plötzlich sagt, die Apostel sprachen zu dem Herrn. Und ihr Wunsch ist, dass ihr Glaube gemehrt wird, also die Menge an Glauben vergrößert wird. Und es ist erstaunlich, dass der Herr sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Und speziell der schwarze Senf in Israel war sprichwörtlich eben wegen der ganz kleinen Samen. Ja, ganz, ganz kleine Körnchen. Und der Herr sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, aber er sagt nicht wie ein Sandkorn, das ist der Punkt, sondern wie ein Senfkorn. Sie denken, es ist wichtig, ganz viel Glauben, aber der Herr macht klar, es ist wichtig, dass es ein lebendiger Glaube ist und nicht ein toter Glaube, nach Jakobus 2. Und eben sogar ein so kleines Korn wie der schwarze Senf kann eine so große Pflanze hervorbringen, kann sich eben entwickeln. Aber es muss ein lebendiger Glaube sein, das ist es. Und dann sagt der Herr den Aposteln, wenn ihr eben diesen lebendigen Glauben habt, dann könntet ihr zu einem Maulbeerbaum sagen, werdet entwurzelt und ins Meer gepflanzt und er würde euch gehorchen. Und interessant, warum sagt er einen Maulbeerbaum? Warum sagt er nicht irgendeine andere Pflanze?
Ein Maulbeerfeigenbaum?
Ja, das. Nein, das ist nicht das Gleiche. Oh, Verzeihung, dass ich einem Spezialisten widerspreche. Schau mal, Philipp, das ist. Genau, genau. Und auch die Feigenbäume gehören. Also, wir sind uns einig. Wunderbar. So schnell haben wir uns gefunden. Ja, also die sind aus der gleichen Familie. Und zwar der Maulbeerbaum, der produziert Früchte, die sehen ganz ähnlich aus wie Brombeeren. So längliche. Ja, so länglich, ja, genau. Und der Maulbeerfeigenbaum, eben ganz eng verwandt, der produziert eben Früchte, die gleichen den Feigen. Und darum heißt der Maulbeerfeigenbaum. Aber um dich zu trösten, auf Hebräisch, im Althebräischen nannte man beide Shikma. Gleiche Name. Aber hier...
Jetzt. Schon schwimmt er auf.
Hier verwendet Lukas eben ein anderes Wort. Und das bezeichnet wirklich den Maulbeerbaum. Während... Wo kommt der Maulbeerfeigenbaum vor? Ja, im gleichen Lukas-Evangelium. Ja, genau, Kapitel 19. Und zwar liest jemand vor, Kapitel 19, Vers 4. Dieser kleine Zachäus wollte den Herrn Jesus sehen. 19, 4.
Ja. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen.
Genau. Und das ist eben auf Griechisch hier ein anderes Wort, Sykomoraia, und das ist hier in Kapitel 17 ist es Sykaminos. Ganz ähnlich, auch auf Griechisch, aber unterschiedlich. Und zu beachten ist, in der Medizin der Antike hat man beide verwendet für die Medizin, den Maulbeerbaum wie den Maulbeerfeigenbaum. Und Lukas war ein Arzt, Kolosser 4, der geliebte Arzt, übrigens nicht der hochberühmte Arzt, der geliebte Arzt, der in seiner Arbeit dem Herrn treu war. Es geht nicht darum, dass man eben versucht, berühmt zu werden, aber dass man treu ist, sodass man genannt werden kann, der geliebte Arzt oder der geliebte Drucker oder der geliebte Baumeister oder was auch immer. Ja, und er hat als Arzt ganz genau diese Pflanzen bezeichnet. Übrigens, auch dort, wo der Herr Jesus zum Beispiel spricht, von dem Nadelöhr, durch das ein Kamel hindurch sollte. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Lukas verwendet ein anderes Wort auf Griechisch als zum Beispiel Matthäus. Und zwar verwendet er das Wort Nadel, die medizinische Nadel. Bei Matthäus ist es eine Nadel, aber bei Lukas das andere Wort ist eine medizinische Nadel. Und so hinterlässt er sogar im Evangelium die Spuren seines Hintergrundes. Ja, und darum eben, es kommt darauf an, dass das hier der Maulbeerbaum ist und nicht der Maulbeerfeigenbaum. Und zwar... Der Maulbeerbaum wird hier erwähnt, weil die Wurzeln, die sind sehr, sehr speziell verfächert. Nicht unbedingt besonders tief, sondern vor allem im oberen Bereich. Aber weitet er sich sehr aus. Darum, wenn man einen Maulbeerfeigenbaum im Garten pflanzt, muss man schauen, dass die Hälfte seiner Erwachsenenhöhe bis 15 Meter sollte man auslassen, bis man den nächsten pflanzt. Also er braucht unter dem Boden Platz für die Wurzeln, weil er vor allem die Nährstoffe im oberen Bereich einsammelt. Und darum ist er also so sehr gut im Boden verpflanzt. Und der Herr sagt, Maulbeerbaum werde entwurzelt. Das ist eben ein bisschen schwierig, den vollständig herauszunehmen. Darum, es gibt im Internet, gerade im englischen Bereich, viele Seiten, How to kill a mulberry. Wie kann man einen Maulbeerbaum töten? Weil wenn man den umschlägt, der kommt wieder. Und man muss wirklich die Wurzeln, die muss man richtig töten mit Salz und so. Ja, aber es ist also schwierig. Und darum erwähnt der Herr, einen Baum, der so gut eben verwurzelt ist, werde entwurzelt und ins Meer gepflanzt und es würde euch gehorchen. Nun, wir haben zwar kein Beispiel, wie dann in der Apostelgeschichte die Apostel dieses Wunder getan haben. Aber es war eben so, die Apostel, die mussten Zeichen und Wunder und mächtige Taten vollbringen. Können wir das nachlesen in 2. Korinther 12? Paulus wurde von manchen Korinthern in Frage gestellt. Und zwar war das so, da kamen Leute von außen und die haben begonnen, die Gläubigen in Korinth aufzuwiegeln gegen Paulus. Und da gab es also richtig einen frechen Aufstand gegen Paulus in der Gemeinde und dann musste er sich ständig verteidigen. Und er sagt, ihr habt mich gezwungen, ein Tor zu werden. Wenn man sich selber verteidigen muss, wird man ein Tor. Und Paulus macht es den Korinthern zuliebe, dass er ihnen beweist, dass das nicht stimmt. Die wollten ihn in Frage stellen. Die haben gesagt, Paulus kommt zu euch nur, weil er Geld will. Und Paulus hat falsche Motive. Und jetzt muss er beweisen, dass er echt ist. Und dann, unter all diesen Argumenten, die er bringt, sagt er in 2. Korinther 12, Vers 11.
Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin.
Und jetzt kommt's.
Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen.
Ja, da haben wir diese drei Begriffe. Zeichen, Wunder, mächtige Taten oder bei dir Kraftwirkungen. Und um ein Apostel zu sein, musste man Zeichen und Wunder und mächtige Taten vollbringen. Das war die Bestätigung, die Gott den Aposteln gegeben hatte. Man muss sich ja überlegen, die Apostel, die haben nicht nur einfach gezeigt, wie sich jetzt aus dem Alten Testament alles in Jesus Christus erfüllt hat. So wie zum Beispiel im Hebräerbrief. Nein, die sind weitergegangen. Der Apostel Paulus bringt in seinen Briefen 8 Geheimnisse. Und er sagt, das sind Wahrheiten, die in Gott verborgen waren von Ewigkeit her, die Gott nie im Alten Testament mitgeteilt hatte. Und jetzt hat Gott sie geoffenbart. Das heißt, die Apostel haben Dinge mitgeteilt, die nirgends im Alten Testament stehen. Und das wäre natürlich ein ganz starkes Argument gewesen für Orthodoxe im Judentum. Seht ihr, diese Männer, das sind alles Betrüger. Die erzählen euch Dinge, die findet man gar nirgends im Alten Testament. Und das Ganze mit der Gemeinde als Leib Christi, bestehend aus Juden und Nichtjuden, und zwar nicht Juden, die nicht beschnitten sind und die nicht ins Judentum übergetreten sind. Das ist eine Irrlehre. Aber Gott hat diese neue Lehre bestätigt durch Zeichen und Wunder und mächtige Taten, wie wir das in der Apostelgeschichte beschrieben finden. Und darum sind diese Zeichen ganz, ganz wichtig gewesen. Und eben speziell die Apostel mussten das tun. In Markus 16 sagt der Herr den Elfen als Auferstandener, diese Zeichen werden folgen denen, die zum Glauben kommen. Den Aorist, die zum Glauben kommen. Und damit wird gesagt, dass nicht nur die Apostel, sondern auch noch die durch sie zum Glauben kommen, diese Zeichen und Wunder tun würden. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Welche Personen werden erwähnt im Neuen Testament, die keine Apostel waren, und trotzdem Zeichen und Wunder getan haben? Stephanus? Philippus? Wo? Barnabas? Ja, Apostelgeschichte 14. Ja, 14. Weiter? Ja, welche noch? Keine mehr. Ja, keine mehr. Keine mehr. Aber das ist schon mal erstaunlich, nicht wahr? Oft haben wir das Gefühl, ja, da haben alle haben Zeichen und Wunder getan. Ja.
Aber es gab doch diesen einen Mann, wo die Jünger neidisch waren und zu Jesus gekommen
sind, ja,
und gesagt haben, dass er Dämonen austreibt in deinem Namen.
Das für die Apostelgeschichte wäre das nochmals einer außerhalb des Kreises der Zwölfe. Sehr gut. Aber ich meine, jetzt für die Apostelgeschichte diese drei, dann für die Evangelien noch dieser Mann. Ich will ja nicht sagen, das war's. Mehr gab es nicht. Das wäre ein Schluss aus dem Stillschweigen. Und das ist oft ein Fehlschluss. Nein, aber was ich sagen will, ist, es ist einfach erstaunlich, wie zurückhaltend die Schrift über diese Wundertäter spricht. Aber eben die Generation der Apostel und die erste Generation, das war ganz wichtig, dass die Zeichen und Wunder taten, um dieses Neue zu bestätigen. Und oft wird dann argumentiert, ja, aber es steht doch, Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist der Unwandelbare, er ist derselbe, er ändert sich nie, also handelt er auch immer gleich. Und das ist der Fehlschluss. Gott ist unwandelbar, aber er handelt nicht immer gleich. Drum, von der Schöpfung an, welche Personen haben Zeichen und Wunder getan bis Noah? Bis Noah. Von Adam, 10 Generationen bis Noah, 1656 Jahre. Niemand? Dann, von Noah nach Noah, Sem, 10 Generationen bis Abraham. Keine. Welche Zeichen und Wunder hat Abraham getan? Keine. Und das geht bis Mose. Und da haben wir zum ersten Mal eine unglaubliche Konzentration von Zeichen und Wundern. In Ägypten. Aussätzige Hand des Mose. Der Stab, der zur Schlange wird und die anderen Stäbe frisst. Oder anderen Schlangen frisst. Und dann die 10 Plagen über Ägypten. Durchzug durchs Rote Meer. Und 40 Jahre in der Wüste. Jeden Tag das Manna. Und dauernd Zeichen und Wunder und mächtige Taten. Und dann kommen wir ins Land. Das Manna hört auf. Und die Wunder hören auch auf. Das war eine Konzentration zur Bestätigung. Mose ist der erste Mann, der Bibelbücher geschrieben hat. Und dieses Neue, Gott gibt sein Wort als heilige Schrift, das musste bestätigt werden durch Zeichen und Wunder. Aber dann später in der Richterzeit nichts mehr und Gideon sagt, wo sind die Zeichen und die Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben? Das ist ganz frustrierend. Es passiert nichts. Und später haben wir wieder eine Konzentration bei den Propheten Elia und Elisa. Ganz eindrücklich. Bei Elia und dann bei Elisa gerade noch das Doppelte. Man findet bei ihm das Doppelte an Wunderzeichen, die er getan hat, wie Elia. Er hatte gewünscht ein doppeltes Maß des Geistes. Ist also interessant, mal alle Zeichen auszuzählen und dann zu vergleichen. Und dann hört es auch wieder auf. Aber damit waren eben bestätigt die Propheten. Das Alte Testament ist das Gesetz und die Propheten. Sie haben stellvertretend als Propheten nach Mose diese Bestätigung bekommen. Und dann die dritte Konzentration kommt, als der Herr Jesus erschien, als Messias. Zeichen und Wunder und mächtige Taten in den Evangelien und gleich nach den Evangelien in der Apostelgeschichte mit dem Anfang der Gemeinde. Und dann geht das im zweiten Jahrhundert plötzlich anders weiter. Zum Beispiel Augustin schreibt um 400, das Sprachenreden ist damals aufgetreten und es ist wieder verschwunden. Aber es war wichtig damals, um zu zeigen, er interpretierte dann in seinem ersten Johannesbrief Kommentar, es war wichtig, um zu zeigen, dass Gott jetzt eben zu allen Völkern sprechen will. Und dann finden wir aber in der Endzeit wieder eine Konzentration von Zeichen und Wundern. Und zwar die gleichen drei Ausdrücke finden wir in 2. Thessalonicher 2, wo der Antichrist kommt. Zweites Thessalonicher 2, Vers 9. Es geht darum, dass der Herr Jesus kommen wird und den Antichristen durch den Hauch seines Mundes bei seiner Erscheinung vernichten wird. Und zwar den Antichristen, ihn, dessen Ankunft, 2, Vers 9. Liest du?
Die, in dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können.
Jawohl. Also in der Endzeit müssen die Menschen sehr empfänglich sein für Zeichen und Wunder, denn der Antichrist wird die Massen völlig damit verführen. Aber es sind die gleichen Ausdrücke, wie wir das hatten in 2. Korinther 12, Macht oder Machttaten, Zeichen und Wunder. Aber mit dem Zusatz der Lüge. Christoph, du hast noch was?
Also würdest du ausschließen, dass wenn einer in der Gemeinde in der Lehre ist und aufrichtigen Herzen ist, aber nicht die Gabe zum Beispiel von Wunderheilung oder Wunderkräften heute haben könnte?
Also es ist so, wir müssen jetzt noch mehr Zeit haben, um das zu belegen. Einfach als Behauptung, diese Zeichen und Wunder, die waren für das erste Jahrhundert und die haben dann aufgehört. Und für die Endzeit hat der Herr das wieder vorausgesagt, dass es eine Konzentration geben wird. Der Antichrist wird erst der Höhepunkt sein, aber in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus, genau in der Endzeit, und das ist die Zeit, in der das jüdische Volk wieder heimkehrt, werden falsche Propheten und aufstehen und viele verführen, und es werden solche kommen, die Zeichen und Wunder tun, große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also Zeichen in der Endzeit, so erstaunlich wie das Original, dass es gefährlich ist für die wahren Gläubigen. Ja, eben, es war gegeben für die Anfangszeit, um das Neue zu bestätigen. Und im 20. Jahrhundert sehen wir in der Christenheit, wie das plötzlich wieder gekommen ist. Und Begründung, wir sind in der Endzeit, jetzt möchte Gott das neu bestätigen. Aber in der Bibel steht nirgends, dass Gott in der Endzeit für die Gemeinde wieder diese Zeichen und Wunder zurückgibt. Aber er sagt, Matthäus 24, dass ganz viele Zeichen und Wunder geschehen werden, aber so gefährlich, dass die Gläubigen in der Gefahr sind. Und da sind wir eigentlich, können wir einen Kreis wieder schließen. Es ist unmöglich, dass nicht Ärgernisse kommen. Aber wehe, durch den sie kommen. Ja.
Es gibt ja den Vers, das heißt, wir werden größere Sachen als Jesus können machen. Oder?
Ja.
Und das gibt ja auch der, die wirklich dann sagen, wir werden eben Wunder können machen und so, oder? Aber ich kann größere Sachen machen als Jesus. Oder?
Sehr gut, dass du das gerade noch zum Schluss sagst. Wir müssen dann gleich abschließen, 5 Minuten schon darüber hinaus. Aber der Jesus sagt in Johannes 14, als Verheißung für die Jünger, ihr werdet größere Werke tun als ich. Er sagt dort aber nicht größere Wunder, Zeichen oder mächtige Taten, sondern er sagt größere Werke. Das ist neutraler, ja? Jetzt ist es so, dass der Herr Jesus hat missionarisch gewirkt im Land Israel und sogar bis nach Libanon und nach Jordanien. Aber stell dir vor, all die Missionare, die bis nach Neuseeland gegangen sind und nach Amerika zu den Indianern, das hat der Herr Jesus nicht gemacht. Und all die, die durch die Jahrhunderte hindurch die Bibel übersetzt haben, in alle möglichen Sprachen, und das sind Werke, der Herr sagt, größere Werke. In dem Sinn, was der Herr eben nicht gemacht hatte, weil er genau den Auftrag erfüllt hatte, den er hatte. Und jetzt hat er die Jünger hineingestellt. Aber Werke ist eben breiter als Wunder. Ja, aber wir müssen hier jetzt zum Schluss kommen und werden dann nächstes Mal weiterfahren mit Kapitel 17, Vers mit den Knechten, da sind wir jetzt gar noch nicht dazu gekommen. Mit den unnützen Knechten und dann mit den Aussätzigen.